Sie war die Heldin einer ganzen Teenager-Generation und hat als Blümchen Popgeschichte geschrieben. Bis heute gilt Jasmin Wagner dank Hits wie Herz an Herz oder Boomerang als erfolgreichste deutsche Solointerpretin der 90er Jahre. Nach dem vorläufigen Ende ihrer Zeit als Blümchen Anfang 2001 veröffentlicht sie dann Alben unter eigenem Namen und arbeitet als Moderatorin oder Schauspielerin. Letzteres zunächst für TV- und Filmproduktionen, später dann aber auch sehr erfolgreich auf renommierten Theaterbühnen. Jetzt meldet sich die Hamburgerin mit ihrem ersten neuen Album nach mehr als 15 Jahren bei den Fans zurück. Und mit dem Elektro-Schlager-Album Von Herzen hat sie sich musikalisch ganz neu erfunden. Jasmin Wagner verrät im Gespräch, warum es für sie so wichtig ist, privat und beruflich im Leben immer wieder Platz für neue Impulse zu schaffen, warum sie mindestens einmal pro Jahr eine körperliche Grenzerfahrung sucht und sie erzählt, wie sie mit dem Schreiben des Songs Lass los das Scheitern ihrer eigenen Ehe voraussah. Wenn du wissen möchtest, warum Jasmin heute am liebsten jedem Menschen, der ihr in der Vergangenheit das Herz gebrochen hat, einen Blumenstrauß schenken möchte, wieso sie lieber mit Freude und Optimismus scheitert, als nichts mehr im Leben zu wagen und warum sie sich jeden Tag auch an den ganz kleinen Glücksmomenten erfreuen will, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Jasmin Wagner.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Liebe Jasmin, herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
Dankeschön, gemütlich bei dir.
Und ich bin besonders dankbar, dass du heute zu mir den Weg gefunden hast, weil wir haben heute einen sehr heißen Tag und ich glaube, es gibt ja auch schönere Dinge, als jetzt vor einem Podcast-Interview sich in der Wohnung aufzuhalten.
Wenig.
Aber ich bin umso glücklicher, dass es heute klappt.
Ich freue mich.
Vielen lieben Dank. Was gab es bei dir heute zum Frühstück?
Bananenbrot, selbstgebackenes. Ich hatte ein Bananenbrot gebacken und ich wollte dir eigentlich auch ein Stück mitbringen, aber das habe ich dann nicht verwirklichen können, den Plan, weil ich das Bananenbrot mit ins Büro genommen habe und dann haben das alle gerochen und haben gesagt, wir wollen auch und dann war es irgendwie verteilt.
Es war innerhalb von ein paar Minuten dann vertilgt.
Ja, und ich wollte dir dann halt auch nicht irgendwie ein Stumpen eines Bananenbrotes mitbringen.
Und das ist so deine Spezialität, Bananenbrote.
Ja, Bananenbrot ist natürlich keine Hexerei, aber Es ist wirklich so, dass alle sich immer freuen, wenn man was dabei hat und ich glaube, ich war ein wirklich, wirklich hervorragender Lockdowner. Ich habe all das gemacht, was man dann halt so macht. Das Bärlauchpesto habe ich im zweiten, dritten, vierten, ich habe aufgehört zu zählen, irgendwie ausgelassen. Aber Bananenbrot hat mir irgendwie so viel Freude gemacht selber. Ich habe das Gefühl, bei diesen über 200 Bananenbroten, die ich gebacken habe, inzwischen keins war wie das andere. Es ist jedes Mal eine Neuentdeckung der Konsistenzen oder der Zutaten. Und anstatt einen Strauß Blumen freuen sich alle immer über ein Bananenbrot mehr.
Das werde ich mir merken. Aber ich bin auch ein kleiner Bäcker, wobei ich eher im Winter backe, wenn wir dann so ein Adventskaffee machen, dann haue ich immer so ein paar Sahnetorten raus mit verschiedenen Fruchtschichten etc.
Ja, es ist nicht so einfach zu transportieren, da ist das Bananenbrot viel besser geeignet.
Du, ich glaube aber auch bei fast 30 Grad hat auch keiner Bock auf Sahnetorte. Insofern alles richtig gemacht. Wie ist denn für dich so ein perfekter Start in den Tag? Also wenn es schnurrt, wenn du sagst, ja, so muss es eigentlich jeden Tag sein, aber ist es nicht. Also wie läuft es dann so, wenn der Tag gut beginnt für dich?
Durch mein Leben zieht sich ja die Unregelmäßigkeit, das ist irgendwie meine Regelmäßigkeit. Insofern kann ich das schlecht sagen. Natürlich finde ich es toll, wenn man ausschlafen kann, um dann aufzuwachen, um nochmal einzuschlafen. Aber es ist halt tatsächlich auch ein Segen darin, wenn man früh wach sein muss, dann hat man so quasi alles noch für sich. Also es gibt... Für die Lerchen und die Eulen gibt es tatsächlich Pros und Contra.
Du kennst beide Seiten. Also.
Ich kenne beide Seiten, genau. Ich habe mir das irgendwie abgewöhnt, deine Präferenz zu haben. Aber ich schätze es schon wert, wenn man einfach sagen kann, man hat Zeit und kann einfach in den Tag so flowen, ohne dass man sich vorher viele Gedanken gemacht hat. Hat man Lust, ans Meer zu fahren, macht man das. Hat man Lust, Ex-Benedict zu machen, macht man das. Hat man Lust, nochmal zu schlafen, macht man das. Das ist natürlich toll, wenn man es verwalten kann, einfach so ganz frei. Aber es ist dann auch natürlich auch eine Frage des Surroundings. Bin ich in Hamburg oder bin ich irgendwo... im Airbnb mit ganz vielen Freunden.
Stimmt. Also ja, klar, es kommt immer drauf an.
Ich kann mir so viele schöne Tage vorstellen, ja.
Bevor ich zu deinem brandneuen Album Von Herzen komme, möchte ich gerne zuvor nochmal über deine Anfänge als Sängerin sprechen. Und es ist ja so, dass du im Alter von 15 Jahren als Blümchen deinen Durchbruch gefeiert hast braucht man eigentlich niemandem zu sagen. Jeder, der Jasmin Wagner liebt und kennt, kennt auch diese Vita und weiß, wie sie gestartet ist. Und du warst wirklich mega erfolgreich. Du warst die erfolgreichste Solo-Interpretin der 90er Jahre. Und warst
ich
auch
in, die ganze Zeit, ne,
du warst in Asien. Man muss das ja nochmal so ein bisschen aufzählen, ne? Für Leute, die es vielleicht nicht so genau wissen. Würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblickst, waren da mal wehmütige Momente, dass du schon in doch sehr jungen Jahren ja on point auch performen musstest? Du musstest abliefern. Das ist ja jetzt keine klassische Teenagerzeit gewesen. Es ist ja ein anderes Leben. Du bist ja schon durchgetaktet. Du hast Termine. Du musst auch in gewissem Sinne funktionieren. Wie blickst du da heute drauf zurück?
Also es war so die Zeit, in der auch Freunde von mir eine Lehre angefangen haben. Und da hatte ich das, glaube ich, besser, weil die hatten ja wirklich unter strenger Regentschaft irgendwie ja Dinge zu erfüllen und Lehrerjahre keine Herrenjahre. Das hatte zur Folge, dass die wirklich zum Teil sich richtig blöd gefühlt haben in der Zeit und viel zu beklagen hatten. Und bei mir war es dann ja doch so, dass ich zwar Termine hatte, aber alle sich, die Erwachsenen haben sich halt wahnsinnig Mühe gegeben, mich bei guter Laune zu halten. Denn ich war ja auch ein Teenager und ich war in dem Sinne noch nicht professionell, dass ich schlechte Laune irgendwie weggedrückt hätte. Also das hat man mir dann durchaus angemerkt. Da habe ich einfach nicht mehr mitgespielt. Und deswegen haben sich alle Erwachsenen wahnsinnig Mühe gegeben, dass ich bei guter Laune bleibe.
Sie darf sich nicht ärgern, sei nett zu ihr. Ja, erfüllt ihr den Wunsch.
Also das gab es dann schon, dass wenn irgendwas blöd lief, bin ich einfach umgedreht und weggegangen oder habe mich irgendwo eingeschlossen, wie man das eben so macht als Teenager. Und das musste vermieden werden.
Was ja auch, finde ich, ehrlich gesagt, auch sein sollte und sein darf. Ich meine, Teenager sind nun mal hormongesteuert, sind launisch und ich finde, das muss man auch zulassen. Also
ja,
nicht,
ich habe widersprochen und ich habe gesagt, bin ich eine andere Meinung oder ich. Also was ich richtig gut konnte, ist einfach stehen lassen. Wenn mich immer genervt hat, habe ich mich einfach umgedreht und bin weggegangen. Das habe ich mir aber abtrainiert inzwischen. Das ist jetzt nicht mehr cute. Aber damals war es in Ordnung.
Manchmal muss man einfach nur lächeln. Wobei ich, manchmal geht es auch nicht anders. Auch, ich finde, als Erwachsener muss man sich auch manchmal einfach nur noch umdrehen und weggehen, weil es geht manchmal nicht
aber
anders.
Aber muss man das vorher erklären.
In seltensten Fällen. Ja, das stimmt natürlich. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Manchmal ist es so krass, dass man schon einen Cut machen muss und sagt so, sorry, hier und nicht weiter. Ne?
Aber ich sag zum Beispiel, im neuen Zug war es so, da war jemand auf meinem Platz und dann bin ich zu ihm hingesagt, Entschuldigung, mein Platz und Zugbums voll, ich muss auf den Platz bestehen. Und dann fing der an, mich zu belehren und musste mein Ticket zeigen. Und ich sagte, warum sollte ich denn zu ihm kommen und sagen, das ist mein Platz, wenn es nicht so ist, aber hier ist mein Ticket und so. Und dann hat er nicht mehr aufgehört. Dann habe ich gesagt, ich möchte mich nicht mit ihm unterhalten. So. Oh. Und dann habe ich aufgehört zuzuhören. Aber das finde ich schon gut, dass man es heute irgendwie kurz erklärt, auch wenn man sagt, ich brauche hier eine kleine Grenze. Und als Teenager, um zur Frage zurückzukommen, habe ich dann ja auch festgestellt, dass die unheimlich froh sind, wenn sie mit mir Geschichten machen. Also die Bravo war quasi immer daran interessiert, eine coole Geschichte mit mir zu machen, weil die Teenager mussten dann darüber informiert werden, was ich mache. Und dann habe ich mich mit meinen Freundinnen beraten aus der Schulzeit und dann haben wir uns immer überlegt, was wollen wir machen? Fallschirmspringen. Ich habe gesagt, können wir Fallschirmspringen? Kein Problem. Und meine Cheerleader-Kollegin hat gesagt, können wir nach Amerika fahren zu unseren Cheerleader-Vorbildern? Ja, kein Problem. Konntest eine Freundin mitbringen. Also ich konnte lauter krasse Sachen machen. Deswegen ist das Gefühl für mich eher wie eine nicht enden wollende Klassenfahrt mit 2-3 Mal frustigen Situationen, so in meiner Erinnerung, wenn ich so bei Plattenfirmen-Meeting am Tisch saß und die haben über das Produkt geredet und das war ich. Also diese Distanz hatte ich damals nicht. Heute rede ich auch über meine musikalischen Sachen oder alles, was ich quasi in meiner kleinen Unternehmerschaft irgendwie vorhabe, rede ich auch über mich als Produkt. Das kann man aber als Teenager noch nicht haben, diese Distanz zu sich selber.
Das hört sich ja toll an, dass es tatsächlich eine mega geile Zeit war. Also, dass du tatsächlich viele Dinge erleben konntest in jungen Jahren schon, von denen viele geträumt haben.
Genau, ich habe nicht davon geträumt.
Das ist einfach so gekommen.
Ja, ich konnte so nicht träumen. Ich meine, ich bin ein Mädchen aus einem Außenbezirk von Hamburg. Meine Eltern haben normale Jobs. Da gab es nichts, was hätte mir sagen können, du könntest ein Popstar sein. Das gab es einfach nicht. Alles war einfach stinknormal und es war super. War eine schöne kleine Teenagerwelt, aber ich hatte nicht das Ego, das Gefühl zu haben, ich bin dafür geboren, das zu tun. Das ist mir mehr passiert.
Okay, aber du sagst, es gab ein paar Momente, dass du auch mal das Gefühl hattest, du hast gesagt, es gab ein paar Downs, ganz viele Ups, aber hattest du das Gefühl, dass es auch mal an deine Grenzen ging, dass du sagtest, hey, ich bin erst 17 und das ist mir jetzt einfach zu krass von den Terminen, dass du einfach zu viel hattest? Oder ist man einfach da so euphorisiert und findet das auch einfach nur klasse, weil es eben Spaß macht und weil es eben, ne, also es ist ja klar, man hat ja auch unendliche Energie in dem Alter. Man merkt ja gar nicht, wenn es vielleicht mal ein bisschen too much ist.
Ja, die Energie ist irgendwie ähnlich heute. Ich bin immer ganz ratlos, wenn meine Freunde sagen, ah, oh, ich habe einfach nicht mehr so viel Kraft wie früher. Das kann ich für mich halt über null sagen. für mich ist es halt nichts schlechter geworden bisher. Aber ich freue mich schon, wenn es irgendwann mal so ist, dann kann ich halt mitmachen im Club von...
Im Jammerclub, ne? Euch kann das alles nicht mehr.
Naja, das ist eben auch so eine Sache, dass die sich zum Teil, auch meine Freunde, sich angewöhnen, eben zu sagen, ja, jetzt im Alter und jetzt dies und das. Und ich denke einfach partout nicht so. Vielleicht ist das auch irgendwie der erste Schritt irgendwie...
Aber wenn es
zu laufen im Alter.
Aber wenn es denn mal wirklich stressig war, wie hast du das denn gemacht als Teenager? Also einfach, das ging dann irgendwie. Also du hast dann, das war als Spaß gemacht hat, hast du das dann durchgezogen? Weil das ist ja auch so eine Sache. Man merkt dann, oh, das ist mir jetzt irgendwie dann doch too much. Nochmal irgendwie eine Performance. Da muss man wieder rumreisen. Da muss man da noch hin. Da muss man Autogrammstunde machen. Da muss man ein Shooting machen. Es ist natürlich toll, ne? Also nicht falsch verstehen. Das ist alles super. Live your dream. Aber manchmal ist es ja auch too much. Und wie bist du in diesen Situationen dann damit umgegangen, wenn es mal zu viel war für dich?
Also das kennen wir ja alle. Alle Menschen kennen das. Es ist zu viel. Man mutet sich zu viel zu. Und das mache ich auch heute noch, ehrlicherweise. Ich bin davon immer nicht gefeit. Ich denke mal, ja, geil, machen, ja. Und dann merke ich, das ist jetzt echt relativ viel hintereinander. Früh zu Bett gehen, Badewanne. Da muss man halt wenn man merkt, das Pensum ist viel, das habe ich damals schon gemerkt, dann habe ich halt den Quatsch gelassen. Also Quatsch ist, lange aufbleiben, irgendwie noch ein Glas Wein mit den Freunden trinken, das ist dann alles nicht mehr drin. Dann muss natürlich Disziplin greifen. Und dann ist mein Prinzip auch damals schon gewesen Belohnung. Also ich belohne mich dann immer mit irgendwas. Ich stelle mir vor, wenn ich das wuppe, wenn ich das gut mache, wenn ich das noch schaffe, dann belohne ich mich. Und das kann ein Ausflug sein oder etwas, was ich kaufen möchte.
Also schon Dinge, auf die du dich dann wirklich freust und die dir ein wohliges, schönes Gefühl geben.
Ja, ich belohne mich dann einfach selber, wenn sonst keiner tut.
Dein neues Album von Herzen ist das erste neue Album seit 15 Jahren. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Und da habe ich natürlich mal recherchiert und habe gesehen, was du alles auch sonst machst. Du bist Moderatorin, du bist Theaterschauspielerin, du bist Musicaldarstellerin, du hast in TV-Serien mitgespielt. Also du hast ja sehr viele andere Waltungs- und Karrierefelder. Aber warum hast du so lange gebraucht, um Bock zu haben, ein neues Album zu machen? Weil 15 Jahre ist ja echt eine Hausmarke.
Ja, in 10 Jahren am Theater hatte ich halt viel mit Musik auch zu tun. Insofern war das für mich gefühlt abgedeckt. Also es gab ja Liederabende oder Musicals. Und da war ich mit Musik wirklich schön in Kontakt. Das hat mich total befriedigt. Und ich hatte halt auch nicht das Gefühl, dass da nochmal Musik dran sein könnte, weil mir das Erbe von Blümchen dann auch als irgendwann sehr groß erschien und ich mir das auch gar nicht hätte vorstellen können, wie ich das machen soll. Kann man denn als Nicht-Teenager noch Blümchen sein? Und es führte dann wie oft über eine Eruption zu einem Paradigmenwechsel. Denn ich hatte am Theater wahnsinnig viel Glück, große Chancen bekommen, richtig große Rollen gespielt an tollen Häusern. Also ich hatte eine wirklich atemberaubende Theaterkarriere als freischaffende Schauspielerin, muss ich im Nachhinein sagen. Das hätte ich vielleicht jetzt dann nicht so gesehen, aber jetzt, wo ich ein bisschen raus bin, ziemlich toll.
Und was viele wirklich auch nicht mitbekommen haben. Also natürlich die Theaterszene hat es natürlich mitbekommen, aber es ist natürlich nicht dieser Impact, so mit dem Glamour-Faktor, wie eben wenn man als Popstar-Karriere macht.
Nee, das muss man jetzt mal wirklich ganz klarstellen.
So, jetzt mal.
Sehr, sehr unglamourös. Aber es hat mir gar nichts ausgemacht. Also ich als Popstar auf Tournee, ich habe einen eigenen Nightliner, ich habe einen eigenen Koch. Da wird alles gemacht, meine Wäsche wird also ich werde total gepampert.
Die Queen, die Diva.
Nee, das ist einfach Standardprogramm eines Popstars. Ja. So, da geht es wahrscheinlich auch noch Luft nach oben. Theatertournee heißt, du bist in einem alten Bus, du hast Glück, dass du dir kein Zimmer teilen musst. Das wird mitunter auch von erwachsenen Theaterschauspielern verlangt. Bezahlung ist auch natürlich eine ganz andere. Aber du bist jetzt also wochenlang vielleicht für 80 Theatervorstellungen in Deutschland unterwegs und du spielst jeden Tag, nachdem du 400 Kilometer in die eine Richtung gefahren bist und dann zickzack in die andere Richtung gefahren bist. Du machst die ganze Zeit zickzack und Pingpong wie so eine Billardkugel durch Deutschland. Und du kommst so ins Theater rein und vielleicht kommst du gar nicht ins Theater rein, weil irgendwie keiner hat aufgeschlossen noch nicht. Gut, da musst du irgendwie telefonieren und irgendwie schaffst du es dann ins Theater. Und dann fragst du, gibt's Kaffee für Schauspieler? Nein. Oder manchmal kriegt man auch Wasser. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, man macht halt seine Arbeit. Und das macht man irgendwie, also das ist wirklich auch eine Leidenschaftstat. Und insofern war das für mich auch total in Ordnung. Ich fand das, hab immer gesagt, wenn es so ganz schlimm wurde, wenn ich in so einer ganz komischen Kaschemme irgendwie schlafen musste, wo ich wirklich einfach dachte so, ich möchte meinen Barfußfuß nicht auf diesen Teppich legen.
Und das Handtuch bewegt sich von alleine von links
nach rechts. Ungefähr sowas hat man dann. Dann dachte ich immer, ist gut für den Charakter. Ist jetzt wirklich das Gegenteil von verwöhnt werden. Und ich hatte am Ende dieser 10 Jahre eine Begegnung mit einem Regisseur, der hatte mich gecastet und es wirkte alles nett und ich habe mich auf die Arbeit gefreut. Und dann war das aber wirklich wochenlang der Horror. Der war einfach, super anstrengend.
sollen ja Regisseure manchmal sein.
Ne? Habe ich nicht erlebt bis dato.
Ach so, ich habe so, davon manchmal gehört.
Auf einmal bin ich in diesem Klischee drin.
Ja.
Und man hat dann halt einfach Pech, wenn man diejenige ist, auf der immer rumgehackt wird. Mhm. Und nach der Erfahrung dachte ich so, also das brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal. Ich hatte mal ein tolles Gespräch mit Harpe Kerkeling, der sagte, man braucht 10 Jahre, um etwas gut zu können. Dann habe ich gesagt, 10 Jahre habe ich um, dann kann ich das jetzt gut, dann kann jetzt das nächste kommen. Und dann wusste ich nicht genau was, aber dann haben die 90er Jahre angeklopft und meinten, in Form eines Angebots, mich zurückhaben zu wollen als Blümchen. Und das war dann die Arena auf Schalke, stimmt, die
das
größte 90er Jahre.
2019, ne? 2019, so diese Riesengeschichte, wo du auch erzählt hast, am anderen Ende, das war für dich so ein mega Wow-Effekt, wo du dann zehntausende Leute und dieses Adrenalin, und das war nochmal wieder
merkte, ja, 60.000 Leute in der Arena auf Schalke, ne? Habe ich auch vorher als Blümchen noch nie erlebt und dachte ich, na gut, dann weiß ich dann irgendwann mal, wie sich Beyoncé und Helene Fischer fühlen, dann mache ich das jetzt einfach. Also mehr so, weil ich dachte, ich will einfach was anderes. Und das hat mich dann wieder connected.
Also das war sozusagen der erneute Erwachungsmoment, wo du dachtest, ich könnte mir vorstellen, mal wieder ein Album zu produzieren. So, also,
noch nicht ganz. Erstmal ging es ja darum, irgendwie auf die Bühne zurückzukehren. Und da dachte ich natürlich auch kurz vorher, das ist bestimmt eine richtig schlechte Idee gewesen.
Man hatte schon Angst, dass es irgendwie voll, ne, auf dir, dass du denkst.
Richtig Angst, hab geheult in der Badewanne, so richtig dramatisch. Aber ich habe nicht daran gedacht, mir irgendwas aufzuschneiden. Es war einfach nur so, dass
Gottes
ich kurz Willen,
Angst hatte. Das habe ich auch so nicht verstanden. Angst ist ja auch nichts, finde ich. Das muss man auch zulassen.
Denn zu allen, also im Leben generell, für Menschen generell, aber auch irgendwie für alles, was so sichtbar ist wie meine Arbeit, braucht es irre viel Mut. Das muss man erstmal mobilisieren. Und grenzenloser Optimismus trägt dich halt ungefähr bis kurz vorher. Und dann muss man auch mal sagen, so, was, wenn das eine scheiß Idee war? Und das ist eine große Angst gewesen. Aber dann war es eben keine Scheiße.
Nee, vor allem, also man muss eben auch mal dann seine Komfortzone verlassen. Und ich finde das auch probieren. Und das ist doch geil, wenn man dann sagt, man steht dazu, man springt ins kalte Wasser. Und in diesem Fall hat sich's ausgezahlt. Es hätte auch in die Hose gehen können. Aber besser als mal dieses hinterher dann dazu stehen und ach, hätte ich das doch mal doch probiert. Und wer weiß, bin immer ein Freund vom Probieren, auch wenn man auf die Nase fällt.
Also wenn wir 80-jährige alte Menschen geworden sind, sollen wir hoffentlich dieses breite Grinsen im Gesicht
das
haben und denken.
Das ist das größte Ziel, sowieso. Aber du sagst, es war nicht 2019, wann ist denn sozusagen die Initialzündung für Von Herzen gekommen? Wann fing es an, wirklich konkret zu werden, diese Songs einzuspielen?
Erstmal traf ich auf David Hasselhoff und das war ja jetzt so, also jetzt begegnen mir ganz viele Menschen und sagen, du warst halt mein Teenager-Held und. Und für mich war das ja mitunter auch David Hasselhoff, viele können es nachvollziehen, die wie ich vielleicht um die 1980 geboren worden sind. Und Der wollte unbedingt ein Lied mit mir machen. Und der wollte das so unbedingt, dass der mich auf Instagram tatsächlich angeschrieben, ich meine, David Hasselhoff hat mich auf Instagram angeschrieben und meinte so, was ist denn jetzt mit diesem Song? Und ich stand zu meinem
David,
Team so,
fuck?
Ey, David Hasselhoff meint das ernst? Und dann alle so, ja, dann machen wir das jetzt halt. Also ein erstes Reconnecten mit der Musikbranche, aufnehmen, in Eigenregie rausbringen, okay, wie funktioniert das heute? Dann viele Künstler, die gefragt haben, ob ich sie feature oder ob man was schreiben könnte. Und ich so, hä? Ich dachte, das ist halt abgeschlossen für mich. Und schlussendlich kam dann ein alter musikalischer Weggefährte auf mich zu, der ein neues Label gegründet hat, gesagt, Jasmin, ich hätte dich so gern dabei, wir machen ein Album. Und dann habe ich gesagt, Henrik, meinst du echt? Und dann hat er gesagt, ja Mann, das machen wir jetzt. Und dann habe ich ein bisschen Zeit bekommen und ein paar Songwriting-Sessions verabredet und dann hat sich dieses Album ziemlich von alleine geschrieben, also an Ideen mangelte es mir nicht und auch an der Umsetzung der Songs nicht und dann, ja, dann war es da. Also dann hatte ich diese 12 Songs, die wir dann von Herzen genannt haben
ich hab mir
auf dem Album.
Das Album angehört und es ist wirklich ein Album, das einem einen Energiekick gibt. Also es macht einem gute Laune. Es gibt auch ein paar nachdenkliche Zwischentöne, aber es ist eigentlich in einem so ein richtiger Rush. Also man hat gute Laune, wenn man das gehört hat. Und das, glaube ich, war auch dein Ziel. Ne? Du
das
wolltest
ist total
einfach,
schön, dass du das sagst. Mir geht es ähnlich und ich habe ja auch ein bisschen rumexperimentiert, früher mal mit anderen Sounds, aber ich habe persönlich auch mehr Spaß auf der Bühne, wenn es energiegeladen ist, wenn es elektronisch ist, wenn es nach vorne geht. Ich möchte nicht in Schönheit sterben, während ich irgendwie nachdenkliche Gedanken irgendwie
Wer
verfasse.
Weiß, vielleicht kommt ja nochmal deine Edith Piaf-Phase, wo du dann ganz dramatische Chansons singst, aber man weiß es nicht. Never say never.
Nein, aber ich bin, glaube ich, im Theater so sehr in die Tiefe gegangen, der Darstellungsform, dass ich wahnsinnig gerne Leichtigkeit auch vermittle. Und ich finde auch, dass ich in meinem Songwriting, da bin ich ein bisschen stolz auch auf mich, weil ich hab halt geschafft, was ich schaffen wollte. Und das ist ja immer ein gutes Gefühl. Ich wollte halt schon auch starke Sätze formulieren, die ja Tiefe haben per se, trotzdem nicht so viele Worte verlieren, um Bilder zu kreieren, die man im besten Fall ja dann selbst füllen kann mit Sinn. Also ich will gar nicht erklären, warum das da so steht. Aber in jedem Song gibt es, finde ich, so ein Satz, der so das Grundgerüst des Songs ist und in Springen dein Herz ist es zum Beispiel, Liebe will riskiert werden. Was für ein krasser Satz, wir müssen immer wieder mutig sein. Und so gibt es ist in jedem Song. Und mit dir als Hamburger rede ich natürlich auch wahnsinnig gern über ein Lied, das heißt ja, Hamburg im Sinn.
I love it. Dachte ich auch gleich. Jeder, der in Hamburg sich zu Hause fühlt, der weiß sofort, was transportiert wird. Und das ist so dieses Nachhausekommen und immer im Herzen, Hamburg im Herzen haben. Du warst ja jahrelang in Berlin zu Hause, aber du bist natürlich immer mal zu Besuch gekommen. Ne? Du warst ja nie ganz weg.
Ich hatte immer einen Anker in Hamburg, genau. Aber in meiner Ehe dann eben drei zu Hause, mit einem in der Schweiz, mit einem in Berlin und Hamburg. Und Hamburg lässt mich immer wieder aufatmen. Ich komme hier hin und alles sortiert sich neu. Also mit all diesem, also mein Job ist per se ja schon voller neuer Erfahrungen, aber dann reise ich auch viel. Also grundsätzlich reise ich viel und mache krasse Sachen, gehe auf hohe Berge oder auf Festivals in der Wüste und dann kommen immer so viele Eindrücke zusammen, dass einmal um die Alster traben, das ordnet irgendwie alles wieder.
Es erdet dann einen. Ne? Aber abgesehen davon, dass Hamburg einfach eine geile Stadt ist und einfach eine schöne Stadt ist. Ich weiß, das ist immer so doof, wenn man diesen Lokalpatriotismus raushängen lässt, aber es gibt auch wunderschöne andere Städte auf der Welt und in Deutschland, hörten wir beide davon. Aber wir sind beide, glaube ich, viel rumgekommen und wir haben den Vergleich und Hamburg braucht sich nicht verstecken. Es ist jetzt nicht die World City, aber einfach eine richtig tolle Wohlfühlstadt. Also Hamburg möchte immer gern so Weltstadt sein. Das ist es, finde ich, nicht. Aber einfach eine wunderschöne, tolle Großstadt, die alles bietet. Und es muss gar nicht Weltstadt sein, weil das ist meistens anstrengend. Das sind ja immer so mega Molochs. Oder du guckst mich ein bisschen skeptisch an.
Ich höre einfach zu.
Weltstadt für dich, Hamburg?
Ja, muss sie gar nicht für mich sein, aber ich finde schon, dass hier alles ist, was man so braucht.
Das sage ich, ne? So einfach alle Vorzüge einer Großstadt und die tollen Sachen. Also die fiesen Seiten einer richtig großen Stadt hat ja Hamburg, Gott sei Dank, im Großteil nicht. Wobei natürlich auch roughe Ecken sind, gar keine Frage.
Ja, also ich glaube, Hamburg ist interessanter, als man so meint.
Du, ich bin der größte Fan und ich wollte jetzt auch nicht despektierlich sein. Also jeder, der jetzt sagt, Hamburg ist World City, das mag auch. Also ich bin einfach hier sehr gerne zu Hause und liebe die Stadt genauso wie du.
Ja, es ist vielleicht gut, dass die Touristen, die wir haben, halt sich anders mischen. Also Berlin hat jetzt zum Beispiel wirklich die ganze Welt andauernd zu Gast. Ja. Aber wenn ich das vergleichen müsste, weil ich ja auch in beiden Städten irgendwie wirklich lange Zeit verbracht habe, ich finde, Berlin ist eine Stadt des Suchens und Hamburg ist eine Stadt des Findens. Ja.
Das kann man nicht perfekter auf den Punkt bringen. Genauso sehe ich das
nämlich auch. Ich sollte Song schreiben, oder?
Du, ja. Solltest du mal versuchen. Da steht eine große Karriere bevor. Wie würdest du denn den Sound beschreiben von Herzen? Also das, ich habe da schon was hier lesen, aber ich möchte es gerne aus deinem eigenen Mund hören. Und was ist das für dich? Es gibt so einen Begriff, den fand ich sehr passend.
Ja, also meine Plattenfirma und ich sagen, das ist Elektroschlager.
Und das passt perfekt.
Passt, ne?
Ja, total, ja.
Ich glaube, man kann so weit gehen, dass Blümchen ja eigentlich auch eine Art von Schlager ist, eben mit Techno-Beats ein bisschen versteckt, aber die Melodien sind Schlagermelodien und auch die Songs von Herzen sind Ohrwürmer. Jetzt habe ich, als es dann darum ging, in diesem Feld mich jetzt irgendwie zu positionieren, mich auch auf die Suche gemacht nach dem Sinn, also was ist Schlager? Das kann mir eigentlich keiner richtig sagen. Das ist halt irgendwie, ist es erfolgreiche Musik, Verkaufsschlager im Ursprung. Es generiert sich irgendwie aus so vielen verschiedenen Einflüssen. Neuer Schlager ist vielseitig, also für mich ist das alles Popmusik auch.
Es gibt ja auch noch Leute, die sagen, nein, das ist jetzt kein Schlager, das ist Deutsch-Pop oder Deutsch-Rock. Und klar, es gibt, finde ich, da schon verschiedene Facetten. Natürlich gibt es auch Schlager, der, und das ist wirklich gar nicht böse gemeint, aber der natürlich dann textlich doch sehr simpel ist. Oder eben die Ballermann-Schlager. Es hat alles eine Daseinsberechtigung, aber da gibt es schon verschiedene Nuancen. Also man kann es nicht alles so in eine Schublade packen.
Nein, und ich liebe diesen alten Schlager, also alles, was Jürgen Markus ist und Alexander.
Lena Valaitis und all diese ganzen.
Aber irgendwie stehen auch irgendwie immer alle auf Kriegsfuß mit etwas, was ja gar nicht klar definiert ist. Also Elektroschlager.
Und hast du, ich weiß, das ist immer eine gemeine Frage, weil es sind ja alles deine Songbabys, aber hast du so ein, zwei Songs, die du ganz besonders gerne hast und so alle? Du magst sie natürlich alle, aber gibt's da so Lieblingsbabys?
Ja, also Spring in mein Herz, finde ich, ist ein ziemlich cooler Song geworden. Der hat irgendwie, man schreibt so Lieder, man trifft sich zu Sessions und schreibt Lieder, aber Spring in mein Herz war von Anfang an eins mehr. Ich finde, das hat wirklich so viel Melancholie und auch Optimismus. Es ist irgendwie so richtig gut ausbalanciert. Und Songwriting ist ja auch immer ein bisschen wie ein Experiment. Man weiß nicht genau, was am Ende bei rauskommt. Und man arbeitet auch manchmal so ins Leere. Und Spring in mein Herz ist richtig gut geworden, finde ich.
Und das war auch von Anfang an dann gleich so. Manchmal gibt es ja auch so Dinge, die laufen von A bis Z so wunderbar durch. Manchmal sind auch schwere Geburten dann besonders tolle Songs geworden. Aber manchmal ist es auch so, dass es von A bis Z einfach so schnurrt. War das so bei dem Song der Fall, dass es einfach ganz gut von der Hand ging?
Ja, ich habe irgendwann in der Masse der Songwriting-Sessions, die aufeinander folgten, aufgegeben zu sagen, oh, was will ich machen? Ich habe einfach gesagt, morgens bin ich aufgestanden, was für einen Gedanken habe ich im Kopf? Ah, das ist interessant, damit arbeite ich. Dass man so aus dem Moment heraus arbeitet. Und das finde ich wiederum schön, weil ich finde, es sind Lieder des Momentes und sie kommen aus dem Moment. Die sind einfach, die hätten an einem Mittwoch ganz anders geklungen. Wenn das ist dann einfach so die Energie, die an dem Tag vorhanden ist. Und Springe mein Herz ist für mich ein Ausdruck des Verliebens. Was tun wir denn, wenn wir uns verlieben? Wir machen das Herz auf, wir springen.
Wir sind auch verletzlich, wir sind offen. Das ist ja immer ganz wichtig. Mhm. Leider gibt es viele Menschen, die sind gar nicht mehr offen, ja, weil sie so auf die Nase bekommen haben durch ein gebrochenes Herz, dass sie da erstmal sich verkrampfen und gar nichts mehr zulassen. Insofern, ne, es ist ja wichtig, offen zu sein. Und
ich habe auch meinen Tanz mit Schmerz gehabt, immer wieder. Aber ich bin der Meinung, man kann sich vor nichts schützen. Und wenn wir das versuchen, dann berauben wir uns auch um diese Chancen, um diesen neuen Anfang. Auch ich hadere mit vermeintlich schlechten Entscheidungen oder mit Ausgängen, die ich nicht wollte. Aber siehe da, das Leben ist so konstruiert, dass wir dann doch bei der nächsten Verliebtheit oder bei der nächsten Liebe, Beziehung wissen, es war gut. Also im Nachhinein möchte ich jedem, der mir mal das Herz gebrochen hat, einen Blumenstrauß schenken, weil die Dinge wurden dann immer besser für mich. Sie waren dann immer richtiger für mich. Insofern ist durch den Schmerz gehen auch wiederum gut.
Also würdest du auch sagen, der Spruch, irgendwann macht alles im Leben seinen Sinn, ist wahr. Also das ist, weil einige sagen dann, nee, das stimmt nicht. Es gibt einfach manchmal so schlimme Schicksalsschläge, die möchte niemand erdulden. Aber ich finde, da ist schon was Wahres dran an diesem Satz, weil am Ende macht es irgendwie alles seinen Sinn. Und manchmal ist es verdammt schmerzhaft. Du musst dann durch dieses Tal, aber es führt dich zu was hin und es bringt dich einfach weiter.
Absolut richtig. Wir halten natürlich jetzt fest, es gibt irgendwie die drei schlimmsten Dinge der Welt, die werden nie wieder gut. Also wenn man ein Kind verliert, wenn dies oder das und jenes passiert.
Ja, oder eben auch Krebs bekommen, also einfach so ganz, also es gibt so extreme Schicksale. Wobei auch da kannst du natürlich, wenn du Glück hast und den bekämpfst, kannst du ja daraus stärker hervorgehen.
So, aber das sind Felder, von denen ich, klopfen wir auf Holz, keine Ahnung habe. Ich meine die Normalo-Sachen, die jeder so erlebt, gekränkter Stolz, Liebeskummer, jemand, in den du verliebt bist, möchte dich nicht, kann sich nicht so da hineinversetzen. All die Sachen, die mir in diesem Feld Kummer gemacht haben, habe ich durchlitten, aber siehe da, am Ende kam dann etwas, was viel mehr, also viel richtiger für mich war, viel besser zu mir gepasst hat. Und was man auch an Zuspruch erlebt, also immer dann, wenn es mir schlecht ging, war das so, da waren da so viele helfende Hände, so viele offene Arme für mich. Mhm. Und auch das ist so eine tolle Erfahrung. Ich bin gerade nicht in meinem Game, ich bin gerade nicht stark und trotzdem werde ich gehalten von dem Netz meiner Freunde, der Liebe, die mir entgegenbringt. Und das ist dann wiederum schön am Kummer. Ja,
also mit Kummer ist das so eine Sache. Es gibt ja auch Wohlfühlkummer. Es gibt so melancholische Momente. Natürlich nicht, wenn einem das Herz rausgerissen wird und man irgendwie schlimme Dinge erlebt. Aber manchmal, gebe ich es zu, bin ich auch gerne mal so ein bisschen melancholisch traurig. Dann suhle ich mich in einem traurigen Film und lasse mich diesem Gefühl auch richtig, also gebe mich diesem Gefühl hin, was viele von sich schieben würden. Die sagen, nee, ich möchte lachen, ich möchte was Schönes sehen und mich freuen. Aber manchmal stehe ich total drauf, traurig zu sein. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich schätze dich jetzt nicht so ein. Ich schätze sie schon als sehr facettenreiche Frau ein, die auch Gefühle, wirklich große Gefühle zulässt, aber trotzdem bist du eher für mich so eine positive Frau, die nicht unbedingt jetzt so Melancholie sucht.
Life is both a major and a minor key. Mhm. Und ich glaube, mein Umgang mit Melancholie, mit dunklen Gefühlen ist wie bei jedem Menschen auch. Ich glaube, ich habe nur die Tendenz, sie schneller wieder gehen zu lassen.
Was sehr gut ist, finde ich, wenn man das kann. Also,
ich gehe da rein. Ich fühle die, aber ich fordere auch meine Freundin dann auf, okay, sei jetzt 3 Tage so traurig, wie du sein kannst, und dann müssen wir es wieder loslassen. Ne? Man kann sich darin verhaken und das tut nicht gut.
Du hast mit der Powerballade Lass los deine gescheiterte Ehe musikalisch aufbereitet. Ich finde es auch eines der Höhepunkte des Albums. Das ist eine Ballade, aber trotzdem hat sie Power. Also es ist jetzt nicht, jeder muss es hören, um zu verstehen, was ich meine. Das ist so eine gute Fusion, finde ich, aus Energie, aber auch Melancholie und Aufarbeitung. Da sind, finde ich, auch gute Bereiche. Also zum Beispiel sagst du da auch, für die Liebe nimmt man auch Leid in Kauf, aber irgendwann merkt man, es geht halt nicht mehr. Und wenn du merkst, es geht nichts mehr, dann gib es frei. Also dann gib einfach, musst du dann auch diesen Schritt gehen, dich zu trennen von etwas liebgewonnen. Und ich glaube, das ist das, was wir alle so wahnsinnig, wo wir uns alle so schwer mittun. Immer versuchen, versuchen, was zu retten, wo wir aber merken, es ist nicht mehr zu retten. Frage, inwieweit hat jetzt das Ende deiner Beziehung dich auch persönlich verändert? Hat das einen großen Cut mit dir gemacht oder ist das so ein Fluss, dass du einfach sagst, es ist jetzt eine neue Lebensphase und das musste so sein? Oder ist es tatsächlich so, dass du jetzt eine andere Frau auch geworden bist durch diese Erfahrung einer tollen Zeit, die wahnsinnig viel dir gegeben hat? Das ist ja nicht umsonst, wenn man so lange zusammen ist. Aber dann hat man diesen schmerzhaften Cut und verändert einen das sehr, würdest du sagen?
Das ist das Merkwürdige an Beziehungen. Ich würde sagen, ich bin wieder mehr die ich sein soll. Und Beziehungen können... Ah ja, wenn man eine Beziehung gut machen will, dann muss man natürlich auch für den anderen da sein, dann lebt man das Leben des anderen mit, also beide tun das. Und dann lebt man vielleicht, rückt man von seiner eigenen Wahrheit immer mehr ein bisschen ab. Und das ist gar nicht so leicht, das dann noch zu unterscheiden. Und das ist vielleicht auch Teil von dem Schmerz, dass man merkt, jetzt muss ich die Beziehung gehen lassen, aber wer bin ich denn dann? Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich kenne mich ja seit 10 Jahren nur mit diesem Partner und den kenne ich mich nicht. Und das macht mir Angst, dass... überfordert mich. Ich weiß nicht, wie, also ich weiß,
das geht. Nee, dieses, aber weißt du, ich kann das total mich da wiederfinden, weil man wächst ja auch zusammen und auch wenn es Streitereien gibt und nochmal, wenn die Beziehung nicht mehr gesund ist und man einfach nicht mehr die Basis hat, dann muss man diesen Schritt auch gehen, aber trotzdem sind es ja kostbare Dinge, man wächst ja zusammen. Ja. Ich bin seit 27 Jahren mit meinem Mann zusammen, Alter. Und ich könnte es mir auch irgendwie, manchmal möchte ich ihn auf den Mond schießen, aber ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie es mal sein sollte, wenn wir uns jetzt nach so einer langen Zeit mal trennen sollten.
Absolut, und das weißt hat du, ja das ist Lebensbedrohliches. So, ja, also nach so langen Beziehungen kennt man sich nicht mehr und ganz kennt genau. auch das Leben nicht mehr ohne den anderen und das ist vielleicht auch ganz wichtig. Klebstoff, damit man eben auch durch einen Sturm segeln kann. Bei Lass los, richtig interessant. Ich habe das Lied geschrieben und dachte, ich schreibe einfach, ah ja, eine Ballade, man muss auch ein bisschen.
Muss auch noch, ne?
Aber ich habe eigentlich schon meine Lebenssituation besungen oder beschrieben, als ich das noch gar nicht so richtig selbst gerafft habe, weil man natürlich irgendwie sich Mühe gibt, dass es eben nicht zur Trennung kommt. Ich habe ja nicht geheiratet, weil ich zu den Geschiedenen gehören wollte.
Aber das ist interessant. Also der Song ist noch entstanden, als es noch gar nicht klar war, dass die Beziehung tatsächlich auseinandergehen wird. Genau. Ich dachte so, das ist jetzt nachdem entstanden, schon klar war, das hat keine Zukunft.
Das ist quasi sowas wie eine Prophezeiung. Nein, ich habe an Stellen schon so gefühlt und habe mir selbst vorgemacht, ich schreibe jetzt einfach eine Ballade und über etwas Trauriges. Aber es hatte eigentlich schon ganz schön viel von meiner Lebensrealität, die ich aber noch nicht wirklich verinnerlicht hatte. Und deswegen kann ich mir das Lied auch ganz schlecht anhören, ohne dass ich heule. Und das zeigt aber auch das Wunderschöne an meinem Job. Ich kann halt eine Kacksituation wenigstens nutzen. Und so.
Und passt auch wieder zum Albumtitel. Das ist wirklich alles von Herzen. Und es geht dir so ans Herz, dass du dann weinen musst.
Mehr braucht man nicht sagen. Es ist ja auch furchtbar traurig.
Du hast ja auch schon erzählt, dass es nun leider auch genau in der Corona-Zeit, es gibt Corona-Babys, es gibt Corona-Trennung, also Corona war für dich auch die Zeit, wo man natürlich auch mal in die Tiefe gegangen ist, wo man sich analysiert hat, wo man auch in sich selbst mal richtig reinhört und mit dem Partner Tacheles redet. Und würdest du sagen, das war tatsächlich so eine Erweckungszeit, dass man merkte, viele Dinge wurden einfach so ein bisschen verschüttet. Man verdrängt das, weil man an der Beziehung sehr hängt und eben nicht gerne loslassen will. War das dann der Punkt mit dem ersten Lockdown, dass sich das so entwickelt hat? Oder war es dann doch viel komplizierter?
Ach, ich glaube, wenn man viel Zeit hat auf einmal und sich ablenken lassen kann, also beide, dann sitzt man voreinander und kann darüber reden, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Und das konnten wir nicht mehr so eindeutig beantworten. Und als wir zum Beispiel in unsere Ehe gestartet sind oder in die Beziehung, haben wir natürlich ganz große gemeinsame Zukunftsbilder gemalt. Und wenn man dann merkt, man kriegt da gar keine gemeinsame Vision mehr hin, dann ist natürlich klar, muss man sich fragen, woran liegt das? Und dann kann man sich für viele Varianten entscheiden. Wir haben dann gesagt, und da bin ich auch ganz stolz auf uns, dass wir gesagt haben, dann lass uns doch schauen, dass wir gemeinsam das Ende so gut und würdevoll, respektvoll gestalten, wie wir auch angefangen haben. Weil alle haben Bock, etwas anfangen zu lassen. Und wir sind alle, das war vorher schon im Einsatz, wir sind nicht gut geschult in Sachen enden lassen. Das ist, finde ich, total interessant. Also berufliche Dinge enden lassen, also Freundschaften enden lassen,
ganz schlimm
wenn
für einige,
sie nicht mehr nährend sind. Und ich glaube, das müsste viel früher beginnen, dass wir sowas wie ein Ethikunterricht auch sagen kann, man kann etwas auch respektvoll gehen lassen, man kann sich erklären. Also Ghosten ist ja jetzt in diesem Single-Dating-Leben ja so ein Begriff geworden, dass Leute sich einfach entziehen. Das ist natürlich brutal und gemein, weil es jemanden total ratlos mit Schuldgefühlen womöglich noch zurücklässt. Wenn man aber erklärt, aus den und den Gründen, ich muss es für mich tun. Und wenn du es persönlich nimmst, deine Entscheidung. Aber aus meinen Gründen heraus agiere ich so happy life so. Und dann könnte das doch vielleicht besser klappen, dass man es nicht so persönlich nimmt. Weil ein Nein ist meistens nicht gegen jemanden, sondern nur für einen.
Das stimmt, aber du bringst es auf den Punkt. Das ist tatsächlich so wichtig, dass man auch den Mut hat, Dinge zu beenden und aber auch dann den Mut und die Stärke hat, das auch wirklich mit dem Menschen auch zu besprechen und eben nicht per WhatsApp sich zu trennen oder per WhatsApp eine Freundschaft zu beenden. Das ist ein absolutes No-Go. Aber gestattet mir noch eine Frage. Es war für euch beide keine Option, jetzt doch nochmal irgendwie zum Ehe, also Ehetherapeuten hört sich so trutschig an, so 1970, aber irgendwie da was, dass man sagt, hey, wir möchten daran arbeiten, möchten doch versuchen, das zu retten. War da jemals ein Punkt oder war einfach da so viel schon klar, dass ihr habt euch angeguckt und habt gesagt, nee, da ist einfach nicht mehr genug, um da was zu versuchen zu retten?
Ja. So war es dann tatsächlich. Ja. Also es ist dann nicht, dass man zu früh aufgibt, weil wir haben ja auch irgendwie natürlich in 10 Jahren alles Mögliche miteinander geteilt. Aber ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man eben nur ein Leben hat, dann finde ich das jetzt für mich eigentlich ganz cool gelöst. Ich hatte eine wahnsinnig schöne, sehr lange Beziehung, die eine Ehe wurde. Aber trotzdem ist es ja immer eine Beziehung. Und jetzt mit 40 ist auf einmal wieder alles neu in meinem Leben und fühlt sich wahnsinnig lebendig an. Es ist per se ein sehr kribbeliges, junges Gefühl, weil nichts mehr vordefiniert ist. Und das macht mich total glücklich. Also ich bin total neugierig auf all das, was jetzt kommt. Mir geht es ähnlich wie allen 20-Jährigen. Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie es dann sein wird, wenn man 40 ist. Aber ich persönlich sage, ich bin eine wahnsinnig glückliche Frau Anfang 40, weil alles nochmal offen ist. Und das ist ein total schönes Gefühl versus man zieht da irgendwas durch, was nicht mehr eine 100% Entscheidung ist. Stimmt. Da würde ich jedem raten. Dann lass auch das, was noch gut ist, mitgehen und finde einfach eine neue Form der Liebe, weil Liebe verändert sich, Liebe kann. Natürlich auch ein Hass kann sich zu Hass formieren, aber Liebe kann auch Freundschaft sein. Wenn wir Liebe als Basis haben, kann man einfach eine neue Definition der Beziehung finden.
Aber ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, du bist jetzt an so einem Punkt, wo alles sich so neu und frisch und toll anfühlt. Also im Grunde kann man ja sagen, du schenkst deinen Fans nach langer Zeit mal eine neue Musik, ein neues Album und du selbst hast dir jetzt auch ein neues Leben geschenkt. Das ist ja wirklich nochmal wie so ein Adrenalin-Rush und du bist einfach frei und kannst jetzt nochmal richtig raus und alles nochmal probieren. Ja, ne?
Das ist ziemlich groovy.
Ist schon was Tolles.
Das ist ziemlich groovy. Also ich kann jetzt nicht jedem empfehlen, das Leben, wie es ist, über Bord zu werfen, aber...
Nein, das glaube ich, hat auch niemand so verstanden. Also nee, das,
aber das, da ist auch einfach tatsächlich Gold am Ende des Regenbogens.
Mhm. Würdest du denn sagen, dass es dir heute auch leichter fällt, Dinge loszulassen? Wir haben schon über das Loslassen gesprochen. Das finde ich was ganz Wichtiges, das zu können, aber auch was verdammt Schweres. Wir alle tun uns wahnsinnig schwer, damit Dinge loszulassen, auch wenn sie uns gar nicht gut tun. Merken wir ja immer wieder.
Genau.
Weil wir einfach daran gewöhnt sind, das ist irgendwie eine Freundin, ein Freund, den man seit 20 Jahren, man merkt aber, hey, diese Person tut einem nicht mehr gut. Ich möchte, aber ich traue mich nicht, das loszulassen. Und
ich glaube, es liegt noch woanders. Ja. Man hat das Gefühl, ich habe ja investiert. Ich habe Zeit, Liebe, Sorgfalt in diese Beziehung investiert.
Ja.
Und die kann doch nicht einfach enden. Das wäre ja ein schlechtes Investment gewesen. Dann kriege ich das ja alles nicht zurück.
Ja, das ist natürlich jetzt die nüchterne Betrachtung, ne? Aber ich verstehe, was du meinst.
Aber ein bisschen da liegt der Schmerz auch drin, warum wir nicht loslassen können, also in meinen Augen. Wenn man aber jetzt, warum heißt mein Album von Herzen? Weil das so mein neues Leitmotiv ist. Ich agiere aus dem Herzen, also ich empfange von Herzen, ich gebe von Herzen. Und dann bin ich, glaube ich, immer auf der Haben-Seite, weil ich habe das ja getan, weil ich das tun wollte. Und wenn jetzt irgendwie eine neue Freundschaft auf einmal nicht mehr cool ist, dann war das nicht ein Fehlinvestment. Dann war das aus dem Moment heraus richtig. Und dann fällt es mir auch leichter, Sachen wegzugeben. Und ich frage mich auch besser, hinterfrage mich auch besser. Fühlt sich das gut an? Bin ich hier gerne? Warum bin ich hier nicht gerne? Die nerven mich eigentlich. Ja, dann muss ich bessere Entscheidungen für mich treffen. Also ich für mich bin nicht immer wahnsinnig gut darin, die beste Entscheidung für mich zu treffen. Deswegen muss ich mich besser hinterfragen. Und dann treffe ich wiederum bessere Entscheidungen.
Und was ganz wichtig ist, Menschen verändern sich einfach und Menschen entwickeln sich und es gibt Paarungen, egal ob nun freundschaftlich oder auch liebevollerweise, die passen vielleicht vor 10 Jahren perfekt zusammen, aber dann entwickeln sich die Menschen dermaßen krass in andere Richtung, dass es einfach nicht mehr passt. Punkt.
Absolut.
Das tut weh, aber das muss man einfach erkennen und dann…
Ja, oder ja, genau, also ich galoppiere in verschiedene Richtungen und habe und es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass jetzt jeder meiner Freunde auch immer an mir festhalten wollte. Es gab auch Leute, die haben mich gehen lassen, so ist es halt.
So ist das Leben, muss man mit klarkommen.
Und auch die kriegen Blumenstrauß, weil dann war halt mehr Platz für neue, bessere Freunde.
finale Frage zu diesem Komplex. Wenn du jetzt Menschen triffst, wo du merkst, die halten an kaputten Beziehungen einfach verzweifelt fest, weil sie wahnsinnige Angst haben, loszulassen. Wieder das Wort loslassen. Was würdest du denen raten? Es gibt davon Hunderttausende, die in unglücklichen Beziehungen festhängen, weil sie so wahnsinnige Angst haben vor diesem großen Sprung und immer noch denken, das wird schon wieder, wir entwickeln uns wieder in andere Richtungen dann zusammen und ich will daran glauben, aber sie betrügen sich teilweise selbst damit.
Ich würde dann natürlich ein bisschen Background ein paar Sachen hinterfragen, aber die wichtigste Frage ist ja, welche Angst ist größer, vor Veränderung oder dafür, dass sich nichts verändert? Und dann sagen die, ja, wenn das so bleibt, das wäre ehrlicherweise nicht gut. Und das ist, finde ich, schon eine ganz wichtige Erkenntnis.
Ja, sehr weise.
Ist die Angst vor Veränderung groß oder dass sich nichts verändert?
Mehr braucht man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Warum ist es dir so wichtig, dich immer wieder selbst zu hinterfragen? Also das habe ich auch so in deiner Vita so recherchiert, dass du einfach da wirklich immer mal wieder auch in dich hineinhorchst und wirklich auch dich analysierst und fragst, bin ich wirklich glücklich, passt das jetzt? Warum ist dir das so wichtig?
Weil ich halt möglichst viel Zeit damit verbringen möchte, an dem richtigen Ort zu sein, mit den richtigen Menschen und auch irgendwie in dem richtigen Beruf. Und ich glaube, so gelingt es schon, dass man eher ein glückliches Leben führt, so, weil es selbstbestimmt ist.
Und kam es dann bei dir auch vor, dass du dann merktest, hey, das passt jetzt nicht mehr? Also Beispiel jetzt Blümchen, das war natürlich auch eine Phase, du warst ein Teenager-Star, dann bist du zur Frau geworden. Dann hast du ja auch dich getraut, diesen Cut zu machen. Du hast dann gesagt, nach 5 Jahren Megakarriere, das war's jetzt, Blümchen ist jetzt History. Das war ja wahrscheinlich auch ein Punkt, der erst kam, nachdem du auch dann endlich reingehorcht hast.
Ja, so jung gar nicht aufhören.
Du siehst ja, wenn ich jetzt, man muss sich jetzt nochmal ein Kompliment machen, liebe Jasmin, weil du hast jetzt schon gesagt, du bist 40 plus. Also man denkt wirklich, es sitzt eine 28-Jährige vor mir. Und das meine ich aus tiefstem Herzen. Also bitte verrate mir dein Geheimnis.
Das ist witzig, ne? Bei mir
ja,
finde ich
auch. Ja, es ist Wahnsinn. Also,
ich habe es auch nicht genau.
Aber freu dich drüber.
Ja,
Schätzelein.
Ist richtig.
Nein, aber
gut.
Egal. Jetzt habe ich von der Frage abgelenkt. Also was, das war ja auch so ein Punkt, dass du nach der großen Karriere dann auch dann, dass ich da auch schon hinterfragt hast.
Das war bisher einfach immer ein guter Berater, dass ich sagen kann, okay, cool, dann was anderes. Und es kommt immer was anderes. Man muss sich das so vorstellen, man muss Platz machen, ne? So irgendwie.
Ja. Was ist, würdest du sagen, ist für dich neben Hamburg eine deiner größten Kraftquellen? Also ich habe schon rausgehört, Hamburg ist für dich so ankommen, das ist für dich runterkommen, resetten, einfach so Lebensenergie aufnehmen. Aber hast du noch andere Kraftquellen außer deiner Heimatstadt?
Ich latsche wahnsinnig gern auf hohe Berge, auf ein paar tausend Meter hohe Berge. Das ist wirklich ein furchtbarer Prozess jedes Mal. Jeder, der Berge besteigt, weiß das. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, das fällt mir leicht. Also besonders so Mount Kenya, 5000 Meter, das ist ab 3500, 4000 Metern überhaupt nicht leicht.
Nee, das ist Hochleistungssport.
Aber es ist irgendwie auch das Großartigste so. Also ich plane halt gerne Bergtourneen. Und so einmal im Jahr möchte ich dann schon irgendwie so ein Ausnahmeerlebnis, also Extremerlebnis haben. Also jetzt bin ich gerade mit Freunden dran, wir wollen den Mont Blanc machen ein paar Tage. Und ja, das ist dann so beides. Also ich weiß, dass es furchtbar anstrengend wird.
Aber du gehst dann gerne auch an körperliche Grenzen, würdest du das sagen? Also du findest
das irgendwie auch geil.
Richtig und gut, dass du merkst, hey, ich muss jetzt auch, weil der Körper kann ja viel mehr. Unsere Birne, unser Geist macht ja häufig schlapp. Wenn man auch so diese Extremsport, es gibt da so ein paar ganz extreme Sachen, Leute, die irgendwie durch eine Wüste irgendwie joggen und die dann auch wirklich, es ist natürlich heftig, weil die sehen teilweise 15 Jahre älter aus, weil sie völlig ausgemergelt sind. Aber die sagen dann auch mal, es ist Wahnsinn, was in uns allen drin steckt und wie viel, ja, man auch an Potenzial aus sich herausholen kann, wenn man den Kopf überlässt. Weil der Kopf sagt immer zuerst, ey, das ist mir jetzt alles viel zu anstrengend.
Ja, so ein Resilienztraining ist das halt.
Stellst du das dann auch fest bei solchen Sachen? Ich meine, du, wie gesagt, es ist jetzt nicht so krass, dass du jetzt durch eine Wüste joggst, aber das ist schon hardcore, wenn du da so eine Bergsteigung machst.
Genau, das ist für niemanden leicht. Es wird auch nicht leichter, je öfter man es macht. Es ist so, dass ich irgendwie für meine Begriffe was Extremes mache. Das ist nicht das Extremste, was Leute machen auf der Welt.
Gottes Willen.
Für mich ist es nichts Leichtes und aber es ist mal ärger, es juckt dann irgendwie es juckt dann so in dieser Gedanke, juckt mich dann so und den kann ich dann nicht loslassen, dass ich denke so, ich will das halt erleben, ich will meine Grenzen verschieben, so.
Also würdest du auch sagen, dieses Komfortzone verlassen magst du nicht nur beruflich, dass du eben auch neue Dinge probierst. Du hast dich dann ja neu erfunden als Schauspielerin. Du hast viele Moderationen gemacht. Also es ist ja nicht nur die Musik. Magst du dann auch gerne deine Komfortzone verlassen, gerade so auch was Luxus angeht? Weil so eine Bergwanderung, Steigung ist ja auch auf alles verzichten. Da ist ja nicht irgendwie ein Luxus-Spa, ne, wo du dann irgendwie einkehren kannst. Dann
so, und das ist nicht das Allerbeste daran. Ja. Ich brauche halt nichts mehr. Ich hab mir das selbst beigebracht. Ich weiß, so die ersten Sachen, die ein bisschen extremer waren, also Festival in der Wüste, Moment, In der Wüste, ich kann da nichts kaufen. Ich rede von Burning Man. Man kann da nichts kaufen. Ich habe da kein Badezimmer, kein fließendes Wasser. Wie soll man denn da überleben? Und dann kann ich mir nichts kaufen. Hä? Weil ich unheimlich viel brauchte. Also ich brauchte den Conditioner und ich brauchte dies und ich brauchte das. Also ich habe Freundinnen von mir, dann sage ich, habt ihr Lust mitzukommen? Wir machen das und das. Also bei mir muss man ja nur sagen, nimm dir 3 Tage Zeit und dann nehme ich eine Zahnbürste mit und dann wird sich schon irgendwie finden.
Aber toll, also das geht, ne?
Dieses Selbstvertrauen habe ich, also dass sich einfach alles finden wird. Und diese Freundinnen sagen dann zu Recht, weil ich so auch mal war, wie ist denn das da? Wer ist denn da? Ist da ein Badezimmer? Und wie kommen wir da hin? Und dies und das. Die wollen halt unheimlich viel wissen, um sich sicher zu fühlen. Mhm. Und das brauche ich halt gar nicht mehr. Ich fühle mich einfach sicher in mir. Und das ist ein geiles Gefühl.
Und das reißt sich immer besser mit leichtem Gepäck. Dieser berühmte
besser mit leichtem Gepäck.
Was man natürlich auch im Leben generell übertragen kann. Wir alle haben viel zu viele Sachen. Also auch ich hier, es ist Wahnsinn. Wir ersticken ja teilweise in Klamotten und wissen müssten. Das ist, finde ich, auch was sehr Befreiendes. Das merke ich immer, wenn ich umziehe. Wie toll das ist, wenn du mal Sachen auch verschenken kannst oder einfach entsorgen. Du bewahrst irgendwelche Krimskrams-Sachen auf, die du nie in deinem Leben mehr angeschaut hast. Aber du kannst dich nicht lösen davon. Ja. Ne?
Thema Luxus. Also ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Flirt mit Luxusartikeln hatte. Also ich durfte alles, was ich mir wirklich gewünscht habe, durfte ich besitzen. Ich benutze es aber nicht wirklich. Ich habe die eine tolle Handtasche, die ist für Hochzeiten und die andere nehme ich, wenn ich auf dem roten Teppich spazieren gehe, weil das dann wie so ein Schutzschild ist. Aber ich bin nicht meine Dinge. Und viele Menschen sind ihre Dinge. Und da spiele ich einfach nicht mehr mit. Aber darf natürlich jeder. Das heißt nicht, dass ich irgendwie besser bin. Es ist nur so, dass ich mein Leben als angenehmer empfinde, wenn ich nicht so viel brauche.
Ja, ich glaube, es ist toll, wenn man beides kann. Natürlich ist es auch was Tolles, wenn man mal in so einem 5-Sterne-Resort gepampert wird. Das ist ja nichts Schlimmes. Ne?
Genau, aber wenn man es gut, nur wenn man das, braucht, dann finde ich das für mich zu eindimensional. Ja,
absolut. Würdest du denn sagen, dass beim Wandern auch du dich, also Bergsteigen muss man sagen, ist ja noch was anderes, da fühlst du dich auch wirklich lebendig? Und falls ja, was für Momente sind für dich noch so Augenblicke, wo du sagst, ey, das ist so, soll das Leben sein. Ich fühle mich lebendig. Es hört sich jetzt ein bisschen pathetisch
tanzen,
an, aber ne? Ja.
Tanzen, singen, ja. Draußen sein mit Freunden, Gemeinschaft tatsächlich.
Lachen,
in Gemeinschaft
zusammen
sein,
weinen,
ist per se alles gut. Ja, und ich habe ganz, also ich glaube, Karriere, bla bla blub, das ist alles nice. Also bin ich natürlich dankbar, aber ich bin vor allen Dingen gesegnet mit ganz tollen Freunden. Und das finde ich ist das Allerabgefahrenste, dass ich einfach so viele tolle Freunde habe, so viele verschiedene interessante Menschen, die mich auch immer wieder inspirieren und mitnehmen. Da sage ich nicht die ganze Zeit, lass mal das tun, sondern die nehmen mich auch mit in ihre Visionen und ihre Abenteuer rein. Und das ist total toll.
Du hast gerade gesagt, Karriere ist was Schönes, aber wie definierst du für dich das Wort Erfolg? Da sagt ja auch jeder was anderes. Ne? Was ist Erfolg? Ein erfolgreiches Leben muss nicht sein, dass man vor 60.000 Leuten in einer Arena spielt, was super Tolles ist. Aber Erfolg hat ja viele Gesichter. Wie definierst du denn für dich das Wort und dass du sagst, ja, hey, ich bin erfolgreich in meinem Leben gewesen? Also
das hat,
bisher gewesen.
Das hat viel mit meinen Freunden zu tun. Also, dass die mir so vertrauen, dass ich denen so vertraue, dass wir so füreinander da sind, das ist Erfolg. Das macht mich dankbar, demütig, glücklich. Und all die anderen Sachen sind coole Experimente. Also es ist ein cooles Experimentenalbum zu schreiben.
Ja,
es ist das Nächste, dass das dann gehört wird. Und da muss man halt mutig sein, dass Leute sagen können, mag ich nicht. Das gibt es ja.
Ja, Mut gehört immer dazu, das ist klar.
Genau, aber mit guten Freunden feiert man Erfolge genauso wie Niederlagen. Und am Ende neutralisiert es das.
Welche Menschen, würdest du sagen, waren in deinem Leben neben deinen Eltern und engen Freunden am prägendsten, gerade auch so, was deine Karriere angeht? Gibt es da Menschen, wo du sagst, die sind einfach so wichtige auch Leuchttürme gewesen und die haben mich so geprägt, dass ich das nie vergessen werde?
Ja, es gibt da also eine Britta in meinem Leben und Britta Friedrich ist meine Managerin, aber natürlich auch viel, viel mehr. Die habe ich gehört im Radio. Da hat sie aufgerufen zu einem Cheerleader Audition-Tag. Das habe ich gehört mit 11, 12. Und so lange ist diese Frau in meinem Leben. Und die war erst die Trainerin und Managerin des Cheerleader-Teams. Und dann habe ich mit Musik angefangen, dann wurde sie meine Managerin. Und da sind wir auch zu Recht stolz drauf. Denn wo gibt's denn das? Eine Manager-Künstler-Beziehung, die all diese Verwandlungen mitmacht oder auch sie als Managerin sagt, okay, du spielst 10 Jahre Theater, dich macht es glücklich. Das macht ja nicht reich, das kann sich jeder vorstellen. Und sie geht es aber mit, weil sie mein Wachstum und mein Wohl irgendwie im Auge hat und ist jetzt ein bisschen glücklicher, weil sie wieder mit Musik und So, da kann sie mehr mit anfangen, aber sie hat mir das trotzdem, ja.
Sie hat auch losgelassen, muss man ja sagen.
Sie hat auch losgelassen,
aus Liebe
genau.
zu dir hat sie losgelassen und gesagt, hey, wenn Jasmin einfach sich da ausprobieren möchte und nicht mehr Musik machen will, dann ist das ihr Herzenswunsch und ich lasse sie ziehen, weil genau. ich sie liebe und das ist, dann nehme ich das in Kauf.
Ja, genau. Und jetzt, das ist wirklich auch so ein Segen und das ist für mich dann eigentlich das, was uns noch erfolgreich macht, als das, was jetzt manchmal erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, weil wir haben im Laufe einer langen Karriere haben wir Misserfolge und Erfolge zu feiern. Beides gleicht sich am Ende aus, aber dass wir da durch alles so gemeinsam gehen, das ist richtig cool. Bin ich richtig stolz auf uns.
Kannst du auch sein. Und das ist, zeigt auch wieder, wie kostbar das ist, wenn man Menschen hat, die einen über eine lange Phase begleiten und dem man auch treu bleibt und die einem treu bleiben und wo man sich nicht auseinanderentwickelt. Wobei ich finde, das kann ja auch funktionieren. Man entwickelt sich weiter, man verändert sich und trotzdem passt es weiterhin.
Ja, genau. Man muss es ja nicht passend machen.
Keiner bleibt ja gleich. Wir alle verändern uns ja. Und,
genau, muss man jedem ein bisschen Freiraum geben. So jeder muss, also ich musste meine neue Leute und neue Erfahrungen und sie musste das auch. Aber im Endeffekt haben wir gesagt, so am Ende der Strang, an dem wir gemeinsam ziehen, der ist wichtig.
Seit wann würdest du sagen, fühlst du dich wirklich stark und selbstbewusst? Weil wenn man dich so sieht, in deiner Blümchenzeit, da hast du ja auch vor Energie gebrodelt und hast wahnsinnig selbstbewusst gewirkt. Und ich kann mir auch vorstellen, du warst es auch. Aber wenn du jetzt zurückblickst, ist es später erst so wirklich gekommen, dass du bei dir auch angekommen bist und sagst, ja, ich fühle mich selbstbewusst und stark? Oder war das tatsächlich auch schon als Teenager-Mädchen so, dass du dich da, dass du in dir geruht hast und dich so mochtest und alles? Easy war.
Ach ja, Teenager in einem Ruhm, das passt
ich wollte
nicht zusammen.
Das merkte ich jetzt auch bei dem Stellen der Frage irgendwie, das ist, widerspricht sich ja an sich schon, aber trotzdem, es gibt natürlich Teenager, die sehr einfach auch mehr Stärke haben, glaube ich. Also wenige, aber es gibt's. Ich habe die immer beneidet, weil ich war sowas von unsicher als Teenager, aber egal, andere Geschichte.
Also dann kommst du in meinen Podcast. Also eine Grundstärke ist mir, glaube ich, gegeben, eine Grund, also irgendwas Solides ist in mir. Und als Teenager hast du irgendwie das, was alle Teenager haben und das macht Teenager auch so geil. Also ich war auch in dem Alter voll der Meinung, ich weiß alles, ich hab's raus. Also ich hatte so eine unbegründete Sicherheit, weil man Teenager ist und denkt halt, hä, was wollen die Erwachsenen?
Mir kann keiner was.
Genau. Und das löst sich dann aber ab und dann, keine Ahnung, dann ist es so, glaube ich, die 30er Jahre, das ist dann, da musst du erstmal definieren, wer du bist. Werde der du bist, sagt Nietzsche gar nicht so leicht. Ich fand tatsächlich, das werden, glaube ich, jetzt auch wirklich nur Burner verstehen können. Aber erstes Mal Burning Man hat schon dazu beigetragen, dass ich mehr in meine Mitte rücke, weil ich einfach Gesellschaft zum ersten Mal anders kennengelernt habe. Und kennengelernt habe, dass ich das selber definieren muss. Weil vorher habe ich, glaube ich, relativ viel die Wünsche behandelt oder erfüllt, von denen ich dachte, das sind meine, waren aber gar nicht meine. Weil wir können uns alle nicht davon freimachen, dass wir mit gewissen Leitsätzen aufwachsen. Das ist vielleicht für Frauen, sie müssen verheiratet sein, am besten vor 30, weil sonst bist du eine alte Jungfrau und keiner will dich mehr.
Ja, wobei, Gott sei Dank, das hat sich ja jetzt inzwischen
aber im Grundgefühl ist es nicht immer wirklich voneinander zu treffen.
Stimmt.
Und sind die Wünsche, die ich mir da gerade erfülle, die sind es wirklich meine oder sind es die meiner Mutter oder die Gesellschaft, die das für mich irgendwie vordefiniert hat? Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, das, was da in meinem Kopf ist, vielleicht sind das gar nicht meine Wünsche. Und wenn das nicht meine Wünsche sind, was sind denn meine Wünsche? Das muss man dann sich erstmal so zurecht sammeln. Und da bin ich ein ganz großer Fan von, also auch da Obacht walten zu lassen, wer bin ich aufgrund von falschen Annahmen, von dem Umsetzen falscher Wünsche, weil die können dich nicht glücklich machen. Also ich habe ganz viel von diesen Sachen erfüllt, die jeder für sich möchte und dachte so, ist noch nicht 100%. Und dann war ich irritiert, weil ich habe ja alles getan, was diese Wünsche irgendwie wollten. Und ich hatte all das und es hat mich nicht komplett erfüllt. Und dann wusste ich, neue Wünsche müssen her. Also neue Definitionen davon, was mich glücklich macht, was ganz individuell mein Schicksal irgendwie angeht.
Würdest du sagen, dass das auch so der Schritt ist, sich selbst eine starke Frau nennen zu können? Also was macht denn für dich eine starke Frau aus? Ist das ein ganz wichtiger Bestandteil, dass du erkennst, was dich wirklich glücklich macht und was deine tiefsten Wünsche sind?
Stark ist zu sagen, das habe ich falsch gemacht, das habe ich nicht gut gemacht, das habe ich nicht gut hingekriegt, da habe ich mich vollkommen in die Brennnesseln gesetzt. Das finde ich stark, zu sagen so, ich habe es aber kapiert und ich bin froh, dass ich das jetzt irgendwie, weiß nicht, mit Mitte 30 angefangen habe zu kapieren und jetzt besser umsetzen kann, als wenn es mit 60 passiert. Aber meinetwegen, passiert es mit 60, ist immer noch viel Lebenszeit da. Ich treffe aber richtig viele coole, junge Menschen, mit denen ich quatsche, die kapieren das schon früher. Und das ist irgendwie geil, weil wir so eine spannende neue Generation irgendwie in die Welt schicken. Und ich glaube, die Welt braucht auch diese Menschen, die viel früher erkennen, dass es ja nur einen Weg geht, der zählt, und es ist deiner. Das heißt nicht, dass ich rücksichtslos bin. Das heißt
Nein,
nur, dass ich die beste Version meiner selbst bin.
Ja, nee, das ist, finde ich, auch sehr wichtig und sehr gut. Und ich glaube, die junge Generation macht mich auch optimistisch, wobei die auch verdammt, ja, die haben es nicht leicht. Kann man nicht, also einerseits haben sie es leicht, weil vom Luxus her, der in der westlichen Welt, da gab es noch nie eine Generation, der es besser ging. Aber die haben auch so viele Dinge, die dann auch in ihren Händen liegen, weil irgendwie die ältere Generation das leider zunehmend verpennt und auch sagt, naja, jetzt gibt es ja Fridays for Future, jetzt gibt es ja diese jungen, starken Leute, aber ich finde, das ist dann auch ein bisschen zu viel. Das müsste gemeinsam gelöst werden. Ja. Du weißt, was ich meine. Es ist so ein bisschen gemein, dann zu sagen, naja, die tollen jungen Leute, die werden das schon rocken, aber so leicht geht es ja nun auch nicht.
Ne? Das ist gut, dass sie schon mal kapieren.
Das ist gut.
Genau, sie sind einfach, werden schon darauf trainiert, irgendwie nach Lösungen zu suchen oder auch Protest zu sagen, da wo es ist. Die werden nicht dazu trainiert zu sagen, ist schon okay, passt schon, ist in Ordnung.
Ja. Du hast ja jetzt diesen beruflichen Neustart mit diesem neuen Album und du bist wieder Single. Würdest du sagen, das ist jetzt eine der spannendsten, tollsten Phasen, die du bisher in deinem Leben gehabt hast, dass du sagst, ja, bitte, give me more. Und ich brenne förmlich auf das, was kommt, oder?
Also an meinem 40. Geburtstag hat meine Mutter die geilste Rede gehalten, also wirklich voller Herz und Liebe und da, da, da. Aber sie hat halt im Gegensatz zu anderen, die gesagt haben, geil, 40 ist das neue 30 und let's go,
ist es
gesagt.
Ja,
hätten wir gern, ist aber natürlich nicht so.
Nein, das ist klar.
Älter, ist einfach mittelalt.
Älter werden wir alle, liebe Jasmin. Das ist nun mal der Weg des Lebens und nützt ja nichts.
Also, voll in Ordnung. Aber die Mama sagte auch, ja, jetzt, wo die zweite Hälfte deines Lebens anbricht. Und da dämmerte es mir. Fuck,
Moment,
ich habe jetzt einfach vielleicht nur noch die Hälfte der Zeit zur Verfügung. Und ich bin jetzt mittlerweile mehr der Überzeugung, dass jede Phase irgendwie gut sein wird. Ich glaube, es ist toll auch irgendwie, wenn man gesund ist, irgendwie 60 zu sein, 70 zu sein, 80 zu sein. Es ist nicht nur ein Klischee, dass man sagt, man möchte einfach auch nicht mehr die 30 oder die 20, weil man sich einfach nach vorne entwickelt. Man kann irgendwie, im Idealfall genießt man jede Facette des Lebens. Mhm. Aber jetzt ist es ziemlich groovy, weil ich immer noch mega stark bin. Du erwähntest es, ich erfreue mich einer gewissen Vitalität. Und
wie man auch hier jetzt wunderbar mitbekommt. Ne,
und da gibt es einfach noch wahnsinnig viele Wünsche, die ich mir erfüllen möchte, aber es wird auch langsam so, dass ich tatsächlich auch ein bisschen ruhiger werde und irgendwie jetzt auch nicht mehr bei allem, hier bin ich bin dabei, Attacke schreie, ist gut, ein bisschen Ruhe tut mir auch gut.
Wir alle haben ja auch mal Momente, wo wir alles hinterfragen und auch ein paar Ängste haben, also Zukunftsängste. Nun muss man die nicht unbedingt haben, wenn man finanziell einigermaßen Polster sich geschaffen hat, aber hast du trotzdem manchmal so ein bisschen Sorgen, was ist in 10, 20 Jahren oder bist du inzwischen so gut aufgestellt, dass du da so eine Grundentspanntheit hast?
Ist mir komplett bekannt, aber es ist halt auch Quatsch. Also ich habe mich mit mir selbst darauf geeinigt, dass ich mir diese Runden nicht mehr gebe. Wenn ich anfange, Zukunftsangst zu entwickeln, dann behandle ich ja die Angst vor der Angst. Das hat ja gar nichts mit meiner jetzigen Lebensrealität zu tun, weil wenn jetzt gerade was Kacke ist und ich was managen muss und irgendwie das Ruder rumreißen muss, ist es im Jetzt. Wenn ich, also, und das nehme ich aus der Lebenserfahrung, die ich mit 40 ja jetzt habe an Bränden. Mit 20 hatte ich Zukunftsangst, weil ich so, krass, wie wird es sein, wenn ich 30 bin? Und jetzt kann ich natürlich weitermachen. Ich kann sagen, wie ist es, wenn ich 50 bin? Was ist, wenn dann und dann? Aber wenn man dann auf einmal 40 ist, merkt man, ach, ich lebe ja immer noch und da sind viele Sachen in mein Leben gekommen, von denen ich ja keine Ahnung hatte vor 10 Jahren. Also höre ich dann einfach auf. Ich verbiete mir einfach dann da, mich reinzugeben, weil es wird schon irgendwas passieren. Was soll schon passieren?
Genau, und das ist eben auch das Schöne, wenn du älter wirst, du hast dann tatsächlich diese Lebenserfahrung und merkst, hey, wo du vielleicht mit 16 dachtest, das ist jetzt the end of the world, du merkst halt, es geht weiter und man kommt irgendwie aus allem raus. Nochmal natürlich abgesehen von irgendwelchen schlimmen Krankheiten, da kommt man nicht raus, wenn man nicht sehr viel Glück hat. Aber du weißt, was ich meine.
Man hat halt Angst vor der Angst. Wenn wir von Zukunftsangst reden, haben wir Angst vor der Angst.
Aber
was sind die schlimmsten Ängste, die passieren können?
Also, aber ist es für dich denn wichtig, auch keine Angst vor der Angst zu haben? Das ist ja, finde ich, auch, also viele sagen ja immer, nee, ich habe keine Angst, aber ich finde schon, es darf nicht überhand nehmen, aber es ist auch wichtig, auch mal Ängste zuzulassen, weil daran wächst man dann ja auch, solange sie nicht einen völlig einhüllen und man sich diesen Ängsten total ausliefert. Ne?
Das zählt für Ängste, aber wenn wir jetzt Zukunftsangst besprechen und handeln, dann kann man einfach gleich wieder aufhören. Also, keine Ahnung, als meine Mutter erfahren hat, dass unsere Ehe endet, war sie voller Angst, ob denn da nochmal ein Partner kommt und dies und das und jenes. Und das ist halt, ja, man kann anfangen, so zu denken, aber das Leben wird schon sich selbst richten.
Das sind die Mütter, ne? Wie süß, die wollen halt immer das Beste fürs Kind.
Ja.
Aber da möchte ich jetzt nochmal so einen kleinen Klischee-Exkurs natürlich machen, wo du wieder Single bist. Was braucht denn ein Mann, dass du ihn irgendwie cool findest? Außer, dass er ein Herz aus Gold haben muss. Ist ja auch ein wunderbarer Song in deinem neuen Album, auf deinem neuen Album. Aber was muss denn ein Mann haben, dass du ihn überhaupt interessant findest? Und das ist ja leider so, du kannst nicht immer mit den Leuten gleich reden. Das muss ja irgendwie auch erstmal so ein erster Flirt sein und irgendwie eine Type. Gibt es da irgendwas oder bist du total offen und hast da gar keine festen Typen?
Also cool ist jetzt tatsächlich, dass der gar nichts haben muss.
Okay.
Also im Sinne von, der muss gar nichts mitbringen, weil ich für alles selber sorgen kann. Ich glaube, da war die Wunschliste war irgendwie größer, als ich noch irgendwie ein Teenager war oder 20 war.
Mein Gott.
Da hatte ich irgendwie lauter so Dinge im Kopf.
Die Check-up-Liste, ne?
Die jemand sein musste. Das will ich gar nicht mehr. Ich will einfach nur eine gute Zeit mit diesem Menschen haben. So, der muss mich einfach, wie in einem anderen Song, ich musste definieren für mich, was ist denn jetzt Glück? Und da habe ich ein Lied geschrieben, das heißt, mehr brauche ich nicht. Und da geht's, komischer Text, wenn man so möchte, aber passt trotzdem in eine Melodie. Eine Couch, der Fernseher und dich, mehr brauche ich nicht. Ja. Und ich suche dieses Glück, das einfach sagt, du bist da, alles andere und ich habe die Welt. Wenn ich dich umarme, du bist da. Es passiert nichts, außer dass hier alles gerade langweilig ist, aber das ist das gute Gefühl. Das, finde ich, ist das Gold, nach dem ich suche. Und größeren, also mehr Auftrag hat er nicht. Und was interessiert mich optisch? Ich glaube, ich kann das mit Energie beantworten. Es geht mehr um Energie. Welche Energie resoniert gut mit mir? Und seit ich auch in allen Lebensbeziehungen, auch Freundschaften, seit ich mich mehr darauf konzentriere, welche Energie resoniert gut mit mir, habe ich bessere, also kann ich einfach tollere Leute kennenlernen, die gut zu mir passen. Also das ist irgendwie viel leichter geworden als so, boah, die ist cool aus den und den Gründen, sondern boah, mit der fühle ich mich oder mit ihm fühle ich mich wohl. Das ist eigentlich alles, was mir wichtig ist.
Und bist du so drauf, dass du sagst, es passiert immer das, was passiert? Weil ich kenne Menschen, die sagen, so nach einer langen Ehe möchte ich jetzt gar nicht irgendwie einen neuen Mann finden. Ich möchte jetzt einfach mein Leben genießen. Ich möchte den Flow, also einfach auch unabhängig sein. Ist dir das zu viel Schere im Kopf? Lässt du Dinge passieren? Also sagst du auch, ja, wenn morgen jetzt irgendwie der tolle neue Mann kommt, ist es auch fein? Oder sagst du, nee, da bin ich jetzt gar nicht offen. Da sind meine Antennen gar nicht auf Empfang gerade.
Ich bin komplett offen. Also was ich jetzt gerade total schön finde, ist, dass nichts abzusprechen ist.
Ja,
ne? Also
klar.
Ich meine, Beziehung ist Teamsport, man muss halt eine Menge absprechen und sowas alles. Wenn ich jetzt halt sage, ich finde es hier gerade nett, ich bleibe hier 3 Wochen länger, kann ich es einfach machen. Das finde ich ziemlich gut. So. Nachdem ich natürlich auch 10 Jahre Teamsport betrieben habe. Das genieße ich gerade. Und meistens ist es im Leben ja so, wenn man gerade irgendwas ganz doll genießt, dann gibt es irgendwas, was einem da zwischenfunkt.
Oh, ich wollte sagen, dann kommt es dann doch immer wieder anders, als man denkt. Aber nein, es ist genau die richtige Einstellung. Und ich kann es ja mit 27 Jahren Beziehung auch sagen, es ist halt wichtig, auch Kompromisse einzugehen, weil das wollen ja viele gar nicht. Also wenn die Liebe da ist und man, das ist einem das wert ist, dann ist es das A und O an der Beziehung.
Ja.
Kann ich nur so als Appell nach draußen schicken, weil viele tun sich mit Kompromissen schwer, weil sie sagen, nee, ich möchte keine Kompromisse eingehen, weil dann ist die Beziehung ja nicht perfekt. Es muss so passen, dass man keine Kompromisse eingeht.
Absolut, ja, gebe ich dir komplett recht. Wenn man in Beziehung ist, muss man tatsächlich auch rein.
Genau, also das war dann natürlich die Prämisse, dass man für einen Partner dann auch, weil es ist halt schnell häufig dann so das Argument, naja, nee, aber ich will mich ja nicht verbiegen und immer nur Kompromisse. Klar, es ist auch ein schmaler Grat, ich finde, es muss passen, aber so ganz ohne geht's halt nicht. Aber
es muss halt Spaß machen.
Ja,
ne?
Das stimmt.
In einer guten Beziehung macht Veränderungen und Kompromisse auch Spaß, weil man sagt, cool, das haben wir jetzt zusammen gelöst, da kann man ja auch voll stolz drauf sein.
Nun haben viele so ein Bild von Jasmin Wagner, also Powerfrau und unglaublich energiegeladen, optimistisch, fröhlich, strahlend. Gibt es eine Seite an dir, wo du denkst, ja, das ist eine Seite, die ich jetzt auch preisgeben kann, aber die hat keiner so richtig auf dem Radar? Außer zum Beispiel, dass du gerne so Alpinistin bist und mal so Bergsteigen machst, aber hast du noch was anderes, wo du denkst vielleicht, ja, das könnte Leute überraschen, dass ich sowas in meinem Wesen habe?
Also ich habe halt ein Wesen, da ist was drin.
Logisch. Ja. Aber zum Beispiel jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ja, ich schaue mir gerne irgendwie fiese Splatterfilme an. Ist natürlich jetzt ein doofes Beispiel, aber sowas, was man überhaupt nicht von dir erwarten würde.
Ich habe keinen Computer. Jasmin Wagner hat keinen Computer.
What the fuck, echt jetzt?
Ja.
Okay, also nur so ein, aber dafür hast du ja ein iPhone.
Ein Handy, ja.
Ich wollte, das ist ja heutzutage ein Computer.
Schon, so. Aber das finden Leute immer ganz aufregend.
Wie wichtig ist es heute für dich zu scheitern? Weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist super wichtig, man muss auf die Nase fallen, man wächst da dran, aber ist das bei dir eine Ambivalenz, dass du sagst, ach nö, eigentlich bin ich genug auf die Nase gefallen, das reicht mir jetzt auch, oder ist es einfach essentiell und einfach wichtig, immer mal wieder auf die Nase zu fallen, auch zu scheitern? Krachend
also in meinem Freundeskreis sagen wir immer schöner scheitern.
Schöner, das ist...
Ja, wir scheitern wirklich mit Freude und kompletten Optimismus und wir feiern das auch richtig, wenn jemand so richtig...
Auf die Mappe. Murmelfeld.
Was verbockt hat. So. Ja,
also gehört einfach dazu. Sagst du, es wird auch nie ändern, wird nie aufhören, glaube ich. Das ist immer so ein Auf und Ab im Leben und
ja,
mega
es
geil.
Ist tatsächlich so. Also wenn es gerade gut läuft, muss man sagen, oh oh, es läuft gerade so gut.
Das ist mir. Und gibt's irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, also eigentlich, no, je ne regrette rien, hat ja Edith Piaf gesungen, aber gibt's was, wo du sagst, ja, das bereue ich, das ist einfach Mist gelaufen, diese Entscheidung, die bereue ich wirklich bis heute?
Nö, das ist auch wieder so, wie möchte man leben, so. Und mein bester Freund und ich, wir sagen so, wir sagen eher so, ja, das war keine so gute Idee. Aber man muss es halt ausprobieren. So, ne? Auch da irgendwie voll Karacho rein. Und wenn man dann so denkt, oh, das war nicht so, dann weiß man halt, was man das nächste Mal lässt.
Wie würdest du dein Lebenskredo zusammenfassen?
Yes, Sir, I can boogie.
Und was ist der für dich beste Schlüssel für ein wirklich schnurrendes, zufriedenes Leben? Viele Dinge hast du genannt bereits, finde ich. Da kann man sich sehr viel draus ziehen, aber wenn du jetzt galant das nochmal so vielleicht zusammenfasst, was ist für dich das A und O, dass man sagen kann, ja, ich bin happy, das Leben ist so, wie ich mir das wünsche.
Sich an kleinen Dingen freuen, trainieren, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Dann kann man wirklich jeden Tag 5-mal kleines Glück genießen.
Und da musst du dich dann manchmal gezielt auch zwingen, das zu erkennen, weil häufig ist es ja so, dass man die kleinen, tollen Momente erlebt, aber man registriert sie gar nicht bewusst.
Deswegen trainieren wir das ja jetzt ab jetzt. Ich glaube, das ist eher Nerve, ja, weil ich mich ja über viele Kleinigkeiten freue und das auch lautstark tue. Ich glaube, damit nerve ich auch. Aber
okay. Ja, aber ist doch.
Wo ist das
also du brauchst das nicht trainieren, das ist einfach, du hast das schon so.
Ich habe es trainiert. Aber deswegen kann ich es jetzt auch ganz gut.
Liebe Jasmin, ich danke dir herzlich.
Danke
für deine
auch.
Zeit. Ganz viel Erfolg für das neue Album von Herzen. Und Rock the World und hoffentlich geht es dann ja auch auf Tour. Mhm. Nächstes Jahr wahrscheinlich erst oder vielleicht noch dieses Jahr, wer weiß, aber ich glaube, dieses Jahr ist es wahrscheinlich.
Ja, ich bin ja jetzt auch kein Stress mehr gewohnt.
Ich musst du erstmal wieder reinkommen.
Ja.
Okay. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke.
Alles Liebe dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.